Erfolgskompass, dein Podcast als Wegweiser für Entschlossene, die ihre Ziele mit Insiderwissen erreichen möchten. Von und mit Eda Jaffet.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Erfolgskompass. Heute mit einer Personal Trainerin und wir sprechen diesmal, wie man seine Fitnessziele erreicht und welche Wahrheiten oder Unwahrheiten hinter diesem Thema stecken. Meine Gästin ist Daniela Exner. Sie hat 2015 einen Quereinstieg in die Fitnessbranche gewagt, ist diplomierte Personal Trainerin und Online-Coach. Sie ist mittlerweile auch Dozentin in der Personal Fitness Academy, bedeutet, dass sie andere Personen als Trainerinnen ausbildet. Sie hat fast 10 Jahre Erfahrung und mehr als 8000 Einheiten Personal Trainings absolviert und ist im John Reed am Schottentor Vollzeit tätig als selbstständige Trainerin. Herzlich willkommen, liebe Daniela.
Hallo, freut mich, da zu sein. Danke für die Einladung.
Danke, dass du da bist. Ich finde dieses Thema persönlich super spannend, weil ich glaube, dass viele Personen sich irgendwann in ihrem Leben mal mit dem Thema Fitness auseinandersetzen, aber nicht so oft wissen, wie sollen sie ansetzen, wie soll man das angehen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute drüber reden können. Ich würde eigentlich gleich starten. Und zwar, kannst du uns sofort mal erklären, was ist der Unterschied zwischen einer Fitnesstrainerin, Personal Trainerin, Online-Coaching? Was macht da den Unterschied aus?
Ja klar, das mache ich sehr gerne. Das verwirrt ganz viele Menschen. Also ein Fitnesstrainer ist normalerweise auch bekannt als Floor-Trainer. Das sind Menschen, die in einem Fitnessstudio meistens angestellt sind, in irgendeiner Art Verhältnis. Manche sind halb Personal Trainer, halb Fitnesstrainer. Das heißt, die gehen dann wirklich am Floor herum, bessern die Leute aus, machen Smalltalk, erklären Maschinen, wenn jemand Fragen hat. Die sind einfach präsent, sorgen aber auch für Ordnung im Gym, die räumen Geräte weg, helfen, wo auch Hilfe gebraucht wird. In manchen Fitnesscentern sind die dann auch für Reinigung zuständig, bis zu einem gewissen Grad schauen, dass die Sauna ein- und ausgeschaltet wird, solche Dinge. Und machen oft auch so Einstiegstrainings, einfach für Leute, die das allererste Mal im Gym sind. Machen eine Runde, zeigen die wichtigsten Basic-Geräte und schauen einfach, dass die Leute sich gut aufgehoben fühlen. Und ein Personal Trainer, der ist nicht für alle Leute auf dem Floor da, sondern der ist wirklich für eine einzige Person in der Zeit, wo er gebucht wurde, da. Das heißt, 60 oder manche machen auch 90 Minuten oder 30, ist er jetzt nur für Person A da und kümmert sich um deren Wünsche und Bedürfnisse. Und ein Online-Coach, der macht ähnliche Dinge, also der ist auch nur für die einzelnen Personen da, aber eben über den digitalen Weg. Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Also manche buchen wirklich ein Training, wo der Trainer die Stunde mit ihnen gemeinsam online trainiert. Das heißt, entweder manche turnen vor oder wenn man schon Trainingserfahrung hat, einfach durch verbale Cues ist der Trainer, schaut über Kamera zu, der Trainierende ist im Gym oder im Home Gym und trainiert und kriegt da seine Anweisungen eben mit. Und das andere, das Online-Coaching, wie ich das am meisten Arbeit mache, ist so, dass du deinen Trainingsplan kriegst nach einem Assessment-Gespräch oder manche Leute kommen auch persönlich vorbei und dann trainierst du selbstständig, wann auch immer es dir in deinen Tagesplan reinpasst und dann filmst du deine Übungen, ladest dir auf eine gewisse Datenbank hoch, das kommt dann ja auf Coach drauf an, manche haben Apps, manche arbeiten über Google Drive, so wie ich das mache. Und tragen ihre ganzen Übungen ein. Und dann hat man so ein entweder weekly oder alle zwei Wochen ein Check-in, wo man dann einen Fragenkatalog bearbeitet und beantwortet und alle seine Fragen reinschreibt und das einfach erzählt, wie es in der Woche gegangen ist. Und Progress-Pictures werden dann oft aufgenommen. Manche wiegen sich ab, manche tun abmessen. Je nachdem, was halt die Zielsetzungen sind. Es gibt auch Profi-Athleten, die da bei mir sind. Für die funktioniert das auch sehr gut, das Online-Coaching, weil sie das dann viel besser oft mit ihren Sportarten vereinen können oder generell Leute, die schon sehr fortgeschritten sind, für die eignet sich das besonders gut. Oder Kunden, die man vorher betreut hat und die dann umgezogen sind, das weiß ich dann auch, aber die möchten oft gerne denselben Coach behalten und dann nehmen sie den quasi mit. Genau, und dann ladet man eben alle seine Daten hoch und der Trainer schaut sich das dann eben an einem fixen oder zwei fixen Tage in der Woche an. und gibt dann Feedback drauf. Das heißt, man trainiert zwar alleine, aber kriegt trotzdem Feedback auf die Ausführung von seinen Übungen und der Trainingsplan wird da regelmäßig angepasst. Das heißt, nicht nur, wenn du jetzt einen 10 Stunden Personal Trainingsblock buchst, wie das jetzt in einem Studio der Fall wäre, wo zum Beispiel ein Trainingsplan dabei ist und dann trainierst du alleine weiter und dann nach einem Jahr oder so hast du immer nur denselben Trainingsplan und das ist im Online-Coaching halt nicht der Fall. Also da kannst du den Trainer anschreiben und sagen, hey, ich bin jetzt im Hotel-Gym, da habe ich nur die Hälfte von den Geräten, was mache ich? Oder ich habe jetzt gar keine Geräte, ich bin jetzt auf Weltreise, was tue ich? Oder die Sportart hat sich geändert oder ich kann jetzt nicht mehr zweimal die Woche trainieren, sondern möchte gern dreimal gehen, dass das einfach quasi inkludiert.
Also wirklich viele Vorteile, wenn man so persönlich betreut wird. Was ich von dir auch sehr gelernt habe, was mir sehr geholfen hat, waren diese Progress Pictures und das Abmessen. Weil als ich selbstständig trainiert habe, ich habe das nie gemacht. Und ich finde, manchmal sieht man dann seine eigenen Fortschritte gar nicht oder nur sehr langsam. Und dann denkt man denkt sich, wieso geht da nichts weiter? Und diese Fotos und diese Abmessungen, das waren wirklich ein Game Changer auch für mich. Also Benefits eigentlich, die man mit diesem Personal Training auf jeden Fall bekommt. Kannst du uns vielleicht auch noch erzählen, es gibt Trainer mit und ohne Ausbildung. Was ist da der Unterschied und worauf sollte man da achten?
Ganz kurz noch zum Thema vorher mit den Fotos, was du gesagt hast. Ja, da kann ich da nur direkt einhaken. Das ist ultra wichtig. Also auch für euch da draußen, wenn ihr trainieren beginnt oder wieder neu startet, macht vorher Bilder von euch. Egal wie ungut ihr euch gerade im Moment fühlt, ihr werdet es bereuen. Und wenn ihr die nicht auf eurem Handy haben wollt, dann gebt es eurem Freund, speichert es in irgendeinem Ordner am Computer ab. Wo ihr es dann nicht sehen müsst, schneidet euren Kopf ab, wenn es sein muss, egal. Hauptsache, ihr habt es, weil ihr bereut es später. Also jeden einzelnen Kunden, der sich geweigert hat, der hat es später bereut. Und wie du sagst, manchmal hat man das Auge selber verloren, weil man sich halt jeden Tag sieht. Und der Trainer kann dann sagen, schau, dein Bizeps ist gewachsen, deine Brust ist jetzt definierter, du hast jetzt mehr Po, was auch immer. Und das andere ist halt dieses Abmessen, wenn man nämlich Muskeln aufbaut, kann es halt sein, dass das Gewicht komplett gleich bleibt. Viele machen ja den Fehler, die wiegen sich einmal in der Woche oder alle 2 Wochen mal oder halt sehr oft und schauen nur das tägliche Gewicht an. Und gerade bei uns Frauen fluktuiert es halt extrem. Es kann bis zu 5 Kilo auf und ab gehen innerhalb vom Zyklus. Und da ist es halt wichtig, dass man eher den Wochendurchschnitt nimmt. Das heißt, am besten täglich und den Wochendurchschnitt nehmen. Und in einer Woche im Zyklus kann man es zwar mitrechnen, aber das lasse ich so nebenbei laufen, weil es halt nicht sehr aussagekräftig. Außer für Personen mit Essstörungen in der Vergangenheit, wenn das triggert, dann muss man das Ganze anders angehen, aber ansonsten wäre das ein Tool. Aber zusätzlich zum Abwiegen halt das Abmessen, weil ich habe tatsächlich eine Kundin einmal gehabt, die hat nur unter Anführungszeichen 2 Kilo verloren, hat aber über 60 cm Körperumfang verloren. Und sie selber, wie du sagst, die hat den Blick für das Ganze verloren. Und sie hat nicht gemerkt, was da passiert. Und ich habe gesagt, es gibt's nicht an deiner Kleidung, du musst was merken. Und sie so, nein. Und sie hat halt sehr viele so flowy, weite Sachen angehabt und viel mit Stretchanteil und so. Und deswegen ist ihr das nicht aufgefallen. Aber irgendwann hat sie dann zwischendrin erzählt, ja, sie war jetzt dann neue BHs kaufen. Und ich so, aha, warum? Ja, die anderen waren halt zu groß. Und ich so, aha. Und das war halt so das Erste, wo ich dann eingehakt habe. Und da hat man dann halt so psychologische Tricks unter Anführungszeichen, wo man den Leuten dann einfach zeigen muss. Ja, weil du hast immer noch dieses falsche Bild von dir selber. Erst wenn du jetzt zum Beispiel Fotos machst in der Situation, wo du da denkst, es ist nichts weitergegangen. Und du würdest dir dann dieselben Fotos 2 Jahre später anschauen, dann denkst du dir, boah, hab ich da gut ausgeschaut. Aber in der Situation schaust du dir an und denkst dir, na. Weil dein Hirn dir immer noch das vorgaukelt, dass du immer noch so ausschaust, wie da, wo du begonnen hast, obwohl das schon gar nicht mehr der Fall ist. Deswegen so viele Tools wie möglich nutzen. Und auch wenn man sie jetzt nicht alle für wichtig erachtet, aber dann kann man je nachdem, was jetzt gerade am besten die Resultate zeigt, herzeigen. Also entweder Fotovergleiche oder eben die Messungen oder das Abwägen. Weil je mehr Daten wir zur Verfügung haben, desto mehr sieht man halt die Resultate.
Ich kann das nur so unterschreiben, bei mir eben war es genauso, weil davor habe ich immer mich nur abgewogen, so wie du gesagt hast. Und das kann so frustrierend sein. Entweder teilt es weil aber vielleicht auch das Gewicht steigt, aber das hat ja dann vielleicht auch einen Grund, oder eben, weil sich gar nichts tut. Und für mich eben, wie gesagt, war es eine große Veränderung. Und letztens habe ich das erst einer Freundin, weil die trainiert viel und sie sagt aber, sie sieht keine Veränderung und sie dokumentiert aber auch nichts außer ihr Gewicht. Und ich habe ihr dann gesagt, bitte mach Fotos. Und sie hat dann gesagt, wieso, was soll das bringen? Und dann habe ich ihr meine Vorher-Nachher-Fotos gezeigt und die war so schockiert. Also ich habe dann gesagt, das gibt's ja gar nicht. Ja, also ich finde auch, das sind echt gute Tipps, die man beherzigen sollte. Und es kann jeder einbauen. Also da brauchst du jetzt nicht so viele Tools eigentlich.
Ja, Handy reicht vollkommen ohne Maßband. Sogar wenn man keins hat, gehst zum IKEA und nimmst dir dieses Papiermaßband, das reicht vollkommen. Und selbst wenn sich jetzt optisch nichts verändern würde, und es ist nur so wichtig, dass man halt das Training auch dokumentiert. Schreibt euch auf, wie viele Wiederholungen habe ich geschafft, wie viel Kilogramm habe ich verwendet. Oder auch wenn es Bodyweight ist, wenn ihr abgenommen habt und dann einen Klimmzug könnt, ist genauso der Erfolg, wie wenn ich immer nur dasselbe wiege oder sogar zugenommen habe und einen Klimmzug gelernt habe, dann bin ich automatisch stärker geworden. Ja? Und deswegen, am Anfang habt ihr vielleicht 50 Kilogramm Beinpresse geschafft und dann schafft ihr 120. Das ist auch ein Erfolg, weil das heißt, wir haben ordentlich Muskulatur aufgebaut. Deswegen immer dokumentieren, und das ist so der Hauptfehler, den die Leute machen. Sie gehen 4, 5 Jahre ins Gym und es geht nicht rechts weiter, und das meistens, weil sie es nicht dokumentieren oder eben nicht genug Gewichte verwendet haben.
Aha, weil sie immer bei derselben Anzahl dann bleiben, weil sie es nicht steigern.
Ja, genau. Also die meisten machen dieses typische 3 Sätze, 12 Wiederholungen. Und wenn sie mal lustig sein, irgendwann stecken sie den Pin mal eins tiefer, dass sie halt 5 oder 10 Kilo mehr haben, wenn überhaupt. Viele haben auch Angst vor mehr Gewichten, weil sie dann irgendwie Angst haben, dass sie aufgehen wie ein Hulk, gerade die Frauen. Ja. Und das ist aber ein sehr langsamer Prozess, und dass eine Frau wirklich wie diese argen, aufgeblasenen, unter Anführungszeichen, Bodybuilder ausschauen, das dauert 10 Jahre plus. Und dieses Bild, was viele im Kopf haben, ist auf einem naturellen Weg auch gar nicht möglich. Mhm. Also da kann man mal die Angst vorweg wegnehmen, ja. Mhm. Genau.
Auf jeden Fall. Das merke ich auch. Also wenn ich mit jemandem rede und der fragt mich dann, was machst du? Und ich sage, Krafttraining im Fitnesscenter, die schauen mich, also die sind dann immer so überrascht, dass Frauen das machen. Und ich glaube, ich hatte aber früher auch immer dieses Bild im Kopf, dass wenn eine Frau Krafttraining macht, dann man wirklich so Bodybuilding-mäßig aufgeht. Aber nein, ich habe selber gemerkt, das geht gar nicht so schnell. Und ja, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Mythos, wovon wir Frauen auf jeden Fall wegkommen sollen.
Genau, das, was passiert, ist einfach, es wird straffer, was ja gerne viele Leute wollen. Dass sie klagen über eben schwabbelige Dinge, über Orangenhaut, was auch immer. Das Hautbild verändert sich, wird besser, straffer. Wenn man das angreift, fühlt sich fester an. Und man kann die Körperform halt wirklich so verändern, wie man das gerne haben will. Also man kann sich da wie so ein Bildhauer sehen, nur das dauert halt längere Zeit. Also diese Versprechungen, nimm in einer Woche 10 Kilo ab und ich habe in 3 Wochen 43 Kilo abgenommen und so, das ist eine Lüge. Also nicht mal mit Fett absaugen, glaube ich. Ist das realistisch oder würde dann ein gutes Ergebnis bringen? Ich würde wirklich dem Ganzen Zeit geben, und ein realistisches, gesundes Ziel ist in der Woche eine Abnahme zwischen 0,5 und 0,75 Kilo. Bis zu 1 Kilo, je nachdem, wie schwer halt jemand ist, das kann man ungefähr rechnen. Und gerade die ersten Wochen passiert ein bisschen mehr, weil da geht dann auch oft Wasser weg, wenn man nämlich den Kalorienreduktion hat, weniger Kohlenhydrate isst zum Beispiel. Da werden durch die Kohlenhydrate nämlich auch Wasser im Körper eingelagert. Und wenn das mal weg ist, dann macht es oft am Anfang eben einen Sprung von 1,5, 2 Kilo, und dann pendelt sich das ein. Man muss ja immer im Hinterkopf behalten, Abnahme ist nie linear, sondern es geht in Sprüngen. Deswegen, gerade wenn man dann Hunger hat, nicht aufgeben, weil gerade meistens an diesen Tagen, am nächsten Tag, ist dann dieser Gewichtssprung wieder da, und es kann bis zu 1 Kilo dann hüpfen auf einmal, obwohl die anderen 2 Wochen vorher gar nichts passiert ist. Nein. Genau, also da geduldig sein, und die meisten geben einfach zu früh auf. Theoretisch funktioniert jede Diätform, man muss sie nur lang genug durchhalten.
Aber was bedeutet denn lang genug?
Also die meisten machen das 2 Wochen, 3 Wochen. Ich sage mal, ab 4, 5 Wochen sieht man dann wirklich, in welche Richtung das geht. Also ich persönlich würde nie eine Diät anstarten, die unter 8 Wochen dauert. Außer ich habe jetzt irgendein Event und ich muss in dieser einen Hose ein bisschen besser ausschauen und sage, okay, diese 1, 2 Kilo müssen runter, dann kann man das mal kürzer andeuten. Aber sagen wir mal, jemand will 10 Kilo plus verlieren, dann würde ich auch dementsprechend einen Zeitraum anpeilen. Wenn wir jetzt von diesem halben Kilo die Woche ausgehen, dann muss man schon was tun, das geht nicht von allein. Aber es ist jetzt nicht so, wie wenn ich 1 Kilo die Woche verlieren muss, weil da muss man wirklich auch ein hohes Bewegungspensum, Kaloriendefizit eher höher ansetzen. Das ist dann schon anstrengender, unter Anführungszeichen. Also solange man das irgendwie im Auge hat, dann geht da was halt.
Ist da nicht die Wahrscheinlichkeit dann auch hoch, dass ich das sehr schnell wieder zunehme, wenn ich so radikal, so schnell was verliere?
Wichtig ist eben, dass man halt auch seinen Lebensstil ändert. Ich gebe den Tipp auch oft mit, dass man eher 2 Kilo mehr abnimmt, als man gern haben will, wenn wir jetzt von Zahlen ausgehen und nicht vom Optischen, was ich eher raten würde. Dann, weil wenn man dann wieder zurückkommt zu seinem, sage jetzt einmal, normalen Lebensstil unter Anführungszeichen, dann lagert sich eben wieder mehr Wasser ein, weil man wieder ein bisschen mehr Kohlenhydrate oder was auch immer isst, mehr Salz am Abend, weil eben mal auch Fastfood zwischendurch, was man sich ja vorher wahrscheinlich eher verboten hat. Und dann pendelt sich das erst ein. Und ich sage, für den Kopf, meiner Erfahrung nach, für die meisten ist so ein 1-2 Kilo Pendel okay. Das heißt, wenn du mal jetzt im Urlaub warst und kommst zurück und du siehst, okay, jetzt habe ich 1,5 Kilo mehr und wir reden immer noch von diesem Wochendurchschnitt, nicht von dem täglichen, dann muss ich mich wieder ein bisschen mehr anstrengen für 2 Wochen, let's say, oder 3, und dann bin ich wieder auf meinem alten und dann passt es. Und das, wenn man das mal erreicht hat, was man erreichen will, dann kann man nach dieser 80-20-Regel eigentlich schon recht gut leben, dass man sagt, 80% der Zeit isst man, sage ich mal, recht cleane Dinge, viel Obst, viel Gemüse, seine Proteine, und 20%, die gönnt man sich dann halt. Sei das jetzt fettiger Käse oder gehe Schnitzel essen oder esse meinen Kuchen oder was auch immer. Und ich kann auch zunehmen, wenn ich nur gesund esse, unter Anführungszeichen, weil im Endeffekt, es geht halt auch um die Kalorien, weil wenn jetzt jemand nur Käse und Nüsse isst, die halt sehr viel Kalorien haben, dann kann das auch in die falsche Richtung gehen. Deswegen, viele stellen dann einfach ihre Ernährung um, essen und super gesund in ihren Augen und es tut sich trotzdem nichts, weil sie halt diesen Kalorienzahl nicht vor Augen haben. Weil wenn jetzt statt Salami Putenschinken ist, aber dafür 3 Packungen, kannst du dann wieder aufs selbe Ergebnis kommen. Deswegen, da muss man ein bisschen genauer hinschauen, und wenn man das Ganze mit Ziel und Strategie verfolgt, dann passt das auch. Und wenn ja jetzt jemand länger eine Diät gehalten hat, dann würde ich auch wieder Reverse Dieting vielleicht andenken, dass man wieder mit den Kalorien langsam nach oben geht, bis man ungefähr auf dem ist, wo man eine Kalorienerhaltung hat. Und den Leuten auch wirklich Strategie an die Hand gibt, und dafür sind wir Trainer eben halt auch da, weil, let's say, du buchst dir ein Online-Paket, irgendein digitaler, ich nehme jetzt ab, da gibt es ja hunderte am Markt, in 12 Wochen, in 10 Wochen, und du gibst dein Bestes. Und du hast wirklich in diesen 10 Wochen 8, 9, 10 Kilo verloren, fühlst dich wie ein neuer Mensch, und dann passiert das, was du gesagt hast. Weil die Leute dann verloren sind und nicht wissen, wie komme ich jetzt, was mache ich jetzt? Ich will ja eigentlich wieder normal leben, unter Anführungszeichen. Und dann rutschen sie wieder zurück in genau diese Verhaltensweisen von vorher, vergessen alles, was sie jetzt in diesen 10 Wochen gemacht haben, und batsch geht's Gewicht wieder rauf. Und wir Trainer lernen den Leuten einfach, wie kann man, also manche nennen es intuitives Essen, aber dann weiß man halt, eine Pizza hat 1000 Kalorien, aber wenn ich ins Restaurant gehe mit Käserand, dann können es auch gleich 2000 sein. Und ein Salat ist zwar eine gesunde Option, aber mit Dressing und Toppings kann der auch gleich 700 haben. Dass man sich dessen einfach bewusst ist und seinen Lebensstil halt so anpasst oder das Essen an den Lebensstil, dass es halt machbar ist. Also man muss wirklich irgendeine Strategie für sich selber finden, die durchhaltbar ist. Wenn ich jetzt einen Menschen vor mir habe, der liebt süße Sachen, dann würde ich niemals eine Diät machen mit ihm und ihm süße Sachen verbieten, weil das wird nicht funktionieren auf lange Sicht. Oder er reißt sich halt zusammen für ein paar Wochen und dann sagt er, ja, geschafft. Und was wird passieren? Er wird wieder süße Sachen essen und die halt mehr Kalorien haben. Und das lässt sich nicht vermeiden, weil das ist ihn einprogrammiert. Ja? Und er wird auch kein glückliches Leben haben. Es ist so, wie jemand liebt Tiere und ich sage ihm, du darfst nie wieder die mit Tieren umgeben. Das ist einfach nicht der Mensch an sich. Und deswegen muss man dann Strategien finden. Hey, wie kann ich trotzdem Süßes essen? Wie kann ich da die Kalorien reduzieren? Oder in welchem Maß ist es okay, ohne dass sie wieder zunehmen. Aber es muss jedem bewusst sein, ein Sixpack zu haben und zu halten, ist nicht lustig. Also das braucht viele Dinge. Also gerade als Frau so einen geringen Körperfettanteil zu haben, ist auch nicht gesund. Und das haben halt einfach viele Leute falsch im Kopf. Oder halt wissen auch gar nicht, also fehlt die Information.
Also du würdest jetzt den Frauen gar nicht raten, dauerhaft immer einen Sixpack anzustreben und zu haben?
Ja, also wirklich als Frau so total gerippt und definiert zu sein, bedeutet sehr wenig zu essen und sehr viel zu sich bewegen zu müssen. Und das auch, was man isst, muss da genau unter die Lupe genommen werden. Und gerade wenn man eben zu wenig Fett zum Beispiel zu sich nimmt, dann hat es in Folge oder halt zu wenig Kalorien und der Fettanteil unter gewisse Grenze rutscht, dann passiert es, dass der Zyklus dann ausfällt und das ist ein riesiges Alarmzeichen. Also für alle da draußen, die dieses Problem haben, solltet ihr daran arbeiten, den Zyklus wieder zurückzukriegen. Weil es ist schon gefährdend über längere Zeit, ja. Definitiv. Heißt jetzt nicht, dass man als Frau kein Sixpack haben kann, aber auch mit ein bisschen höheren Körperfettanteil kann man einen definierten Bauch haben. Das heißt, ihr habt leicht, wenn die Sonne drauf scheint, mit Schatten und so, man sieht schon, da sind Muskeln da. Aber dieses wirklich, da ist nur Muskeln und diese dünne Hautschicht oben drüber, das ist eben das, von dem redet, was gefährlich ist, unter Anführungszeichen. Ja. Mhm. Es gibt halt natürlich Mädels, die sind von Haus aus und immer schon sehr dünn. Bei denen ist es viel leichter zu erreichen als bei eben Frauen, wo das nicht der Fall ist. Und haben kann es jeder. Es ist nur die Frage, wie diszipliniert kann man halt sein und wie sehr will man das. Bei manchen ist es halt von ihrer Sportart quasi fast ein Muss, weil ein Läufer zum Beispiel, der hat einfach wenig Körperfettanteil, weil der muss das ja alles mit sich schleppen und das macht ihn langsam. Das heißt, auch mit Muskulatur würde ich bei dem nicht so viel an Kilomuskeln draufpacken, wie jemand, der sich nicht so schnell lange fortbewegen muss.
Also es kommt immer aufs Ziel an und man merkt schon, es ist ein sehr komplexes Thema, deswegen gibt es euch auch. Deswegen finde ich, sollte man, wenn man wirklich etwas erreichen will, fitnessmäßig euch in Anspruch nehmen, weil, also das ist einfach meine persönliche Meinung, ganz alleine, wenn man sich nie damit beschäftigt hat, das ist so schwierig, weil es eben doch ein sehr, sehr großes Gebiet ist und eine eigene Wissenschaft noch dazu.
Ja. Es gibt halt super viele Informationen da draußen und wie weiß man als Laie, was ist richtig, was ist falsch? Da finde ich jemanden sympathisch auf YouTube und dann glaube ich ihm alles, was er sagt. Und die Studienwelt, also es ändert sich ständig, gibt es neue Informationen und wenn die Trainer da nicht ständig drin sind in dieser Bubble und sich nicht weiterbilden, dann geht das an ihnen vorbei. Und so halten sich dann Mythen wie, ja nicht die Knie über die Zehen bringen, über Jahre und Jahrzehnte und teilweise glauben die Leute das immer noch und das ist einfach nur Humbug. Und da kommen wir wieder auf deine Frage von vorhin zu sprechen, was ist der Unterschied Trainer mit und ohne Ausbildung? Also da muss man wirklich aufpassen. In Österreich ist es ja so, Max Mustermann von nebenan, der jetzt gerade, sagen wir mal, vom Beruf Postbote ist und keine Lust mehr drauf hat, der kann morgen zum Gewerbeamt gehen und sich als Personal Trainer, also es heißt ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist es das dann, anmelden. Mhm. Und dann kann er eine Homepage machen und sich so bewerben lassen und dann kommen die Leute zu ihm und trainieren mit ihm. Und wir setzen jetzt voraus, er kennt sich nicht aus oder er hat sich Halbwissen antrainiert und das gibt er dann weiter. Und da kann schon viel passieren. Das Ding ist, mit einem Anfänger kann man so ziemlich alles trainieren und der wird sich verbessern. Der wird leicht Muskeln aufbauen, körperliche Veränderungen wird man sehen, aber über lange Sicht kann man da halt schon einiges kaputt machen. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Trainer, die sich wirklich mit dem beschäftigen, was sie tun und das erlernen, die haben dann Ahnung von Biomechanik, wie stellt man Geräte ein, weil wenn ein Gerät nur allein zwei Einstellungen haben sollte, dann multipliziert sich das mit den Einstellungen und jede einzelne Einstellung macht was mit deinem Körper. Und ich weiß, wie kann ich ein Gerät an meinen Kunden anpassen für das, was ich erreichen will. Ich kann ein Gerät analysieren, ob es ein gutes Gerät ist oder ein schlechtes Gerät. Und sagen wir mal, wir haben drei verschiedene Beinbeuger in meinem Fitnesscenter und eine Person steht vor mir. Ich kann schauen und analysieren, welches von diesen drei Beinbeugern meinem Kunden am meisten Muskelmasse verpassen wird auf seine körperlichen Gegebenheiten hin. Und das ist halt der Unterschied. Ich schaue mir die Ziele an, ich schaue mir, wer steht vor mir. Und es sollte im Trainingsplan nichts drinnen stehen, was nicht erklärbar ist. Und auf das Ziel hinarbeiten, damit der Kunde keine Zeit verschwendet. Und dafür sind wir da, damit ihr schnellstmöglich eure Ziele erreicht, mit den leichtesten Mitteln unter Anführungszeichen. Und klar könnt ihr auch mit einem Ganzkörperplan von ChatGPT und sonst wem arbeiten, aber ich mache zum Beispiel wirklich eine Analyse von den Leuten. Ich schaue mir die ganzen Gelenke an, schaue mal, wie viel Range of Motion ist da in der Schulter, in den Handgelenken, in den Füßen und so weiter. Und baue das dann eben ein mit in den Trainingsplan, dass sich Schwächen mit der Zeit dann verbessern. Oder dass ihr eben das beachtet, damit dann weiß ich zumindest, bei dem Kunden ist Kniebeuge nicht so intelligent, weil XY. Und im Internet, ein 0815-Trainingsplan, wird Kniebeuge zum Beispiel ziemlich sicher drinnen sein. Und das kann halt das Internet nicht. Und so ein Trainer ohne Ausbildung gibt sicher auch gute Leute, die sich das alles selber beigebracht haben. Aber es gibt eben auch die anderen.
Und wie erkenne ich die? Woher weiß ich, dass der keine Ausbildung hat?
Also natürlich kann man einfach nach einem Lebenslauf fragen, beziehungsweise auch schauen, ob die Akademien, die er da angegeben hat, auch wirklich existent sind. Und da gibt es halt welche, die wirklich einen Namen in der Branche haben. Und wenn die mal angegeben sind, dann kann man zumindest davon ausgehen, dass das eben Hand und Fuß hat und dass das wirklich gute Informationen sind, die man da kriegt. Man kann die Leute natürlich auch fragen, wenn es jetzt nicht irgendwo offiziell steht. Aber ja, also es ist natürlich auch immer Vertrauensbasis und auch eine Sympathiefrage, abgesehen von dem, ob der natürlich weiß, was er da redet. Aber das weiß man halt leider oft in anderen Branchen auch nicht, wie viel Erfahrung, wie gut die Leute sind. Da muss man sich dann eben oft auch verlassen auf Weiterempfehlungen und Mundpropaganda. Und ja, also schaut einfach, wie lange macht er das schon, wie viel Erfahrung hat er und hat er eben verschiedenste Ausbildungen. Und es reicht auch nicht, wenn du einmal eine Ausbildung hast und dann nie wieder was. Also die meisten Kollegen, die ich kenne, inklusive mir, machen mindestens eine Fortbildung pro Jahr.
Das wollte ich auch erwähnen, weil das weiß ich von dir, dass du dich ständig weiterbildest. Und ich finde, das ist ja genau das, was du, kann man das so sagen, dass du eigentlich eine Dienstleisterin bist und das dann auch anbietest den Kunden, also dein Wissen.
Ja, definitiv. Also meine Kunden, die werden auch immer weitergebildet. Mir ist am liebsten, wenn sie besser werden, wie ich selber bin, weil dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. Und mein Ziel ist nicht, jemanden für ewig an mich zu binden und ihm möglichst wenig Informationen zu geben, dass er das nicht alleine machen kann, sondern ich will wirklich die Tools den Leuten wie so eine Werkzeugkiste mitgeben, damit sie wissen, wie erstelle ich mir selber einen Trainingsplan. Gerät X ist jetzt nicht verfügbar, was tue ich, dass sie dann nicht in Panik ausbrechen oder es einfach nur auslassen. Oder jemand hat eine Verletzung. Wie kann er die Verletzung rausnehmen und trotzdem weitermachen? Weil viele, oh, ich habe irgendwas und jetzt gehe ich nicht mehr trainieren. Und das ist halt das Schlechteste unter Anführungszeichen, was man machen kann. Und ich glaube, jeder wird im Laufe seines Trainings in irgendeine Richtung gleiten, die zu ihm passt. Und ich bin fester Überzeugung, es gibt für jeden also die Sportart oder auch diese Art von Krafttraining, die zu ihm passt. Für den einen sind es dann die Geräte, für den anderen ist es Freihandel, für den anderen ist Kettlebell. Der andere kommt dann drauf, dass er Flow Movement am Floor super spannend findet oder Calisthenics mit eigenem Körpergewicht. Oder jemand mag Yoga sehr gerne. Dann gibt es ja Arten von Yoga, die sehr körperlich fordernd sind, wo man dann Handstände und hunderte Arten von Liegestützen und weiß ich nicht was macht. Das muss man einfach rausfinden und das versuche ich auch mit Kunden zu machen, die einfach da mal reinstarten und dann versuche ich das so auszuloten, was macht da Spaß? Weil es bringt halt gar nichts, wenn das auf Dauer keinen Spaß macht, weil dann bleibt man nicht auf lange Sicht dabei. Und ich würde jetzt auch niemanden knebeln und sagen, du musst Krafttraining machen, weil wenn er raufkommt, er liebt Mountainbiken und er fährt da jetzt auf Berge rauf, da trainiert man seine Oberschenkel auch. Aber dann würde ich sagen, schau, dann mach doch statt viermal die Woche Krafttraining ein, zwei Einheiten, die dein Radfahren unterstützen und deinen Oberkörper ein bisschen pushen, damit du im Radfahren besser wirst und dass man einfach den körperlichen Benefit davon tragt. Und ich habe zum Beispiel einige Läufer bei mir im Coaching, die sich extrem verbessert haben, rein durch das Krafttraining im Gym schneller geworden sein, länger laufen können, weniger Schmerzen haben, dass die Regeneration danach viel schneller vonstatten geht wie ohne Krafttraining. Und ja, das macht wahnsinnig Spaß an meinem Beruf, muss ich sagen, weil du halt diese ganzen Werdegänge und Veränderungen von den Leuten mit beobachten kannst und auch die Persönlichkeit von Leuten, die vorher nicht trainiert haben, ändert sich oft, dass jemand, der nicht sehr selbstbewusst ist, zum Beispiel am Ende eingeladen wird, dass er vor 400 Leuten Reden hält, Jobangebote kriegt, viel mehr Lebensfreude mitschwingt und ja, also dass man einfach einen positiven Einfluss in Leben von Menschen haben kann, das ist ganz, ganz toll, wofür ich sehr dankbar bin.
Das ist echt schön. Vielleicht kurz, da möchte ich noch andocken, weil, also könnte mir vorstellen, dass sehr, sehr viele zu dir kommen, weil sie abnehmen möchten. Also vielleicht ist das einer der häufigsten Themen, warum man zu dir kommt. Und du hast gesagt, du schaust aber drauf, dass man etwas langfristig findet, damit das auch weiterhin Spaß macht. Jetzt ist aber meine Frage, wenn man abnehmen möchte, kommt man dann trotzdem ans Ziel, auch wenn man zum Beispiel kein Krafttraining macht, oder ist es schon etwas, wo du sagst, das ist ein Thema, da musst du einfach Krafttraining machen?
Theoretisch kannst du komplett ohne Sport abnehmen. Die Körperform, also wir gehen jetzt davon aus, dass jemand viel abnehmen will. Die wird sich über lange Zeit nicht ändern. Es wird nur einfach schrumpfen. Das heißt, wenn irgendwo ein Bäuchlein ist in einer bestimmten Form, dann wird diese bestimmte Form für längere Zeit immer nur da sein, nur kleiner werden. Ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt wird es dann aber umkippen. Und das Ding ist, wenn man halt kein Krafttraining macht, dann ist das, was drunter steckt, oft nicht das, wie man es gern haben möchte. Weil viele haben halt diese Modelbilder oder aus irgendwelchen Filmen diese Aquamans im Kopf, die dann aus dem Wasser steigen und so. Und jeder sagt ja, jeder hat ein Sixpack da drunter und das ist ja wahr. Aber wenn man halt wirklich diese Bubble-Abs haben will, dann muss man halt schon die Muskulatur drunter ein bisschen aufblasen. Jemand, der einen schön definierten Oberarm haben will, wo man den Bizeps ordentlich gut sieht und eine runde Kugelschulter haben will, dann muss man halt auch was dafür tun. Aber der Weg, wie man abnimmt, macht einen Riesenunterschied, ob man Krafttraining macht oder nicht. Also prinzipiell, jemand, der abnimmt, kann ja am Ende dann auch weniger essen als vorher, weil sein genereller Bedarf dann weniger ist, weil er weniger wiegt. Also das muss sich ja jeder bewusst sein. Wenn er sehr gerne und sehr viel isst, dann kann er danach nicht mehr so viel essen wie jetzt, ohne zuzunehmen. Wenn ich jetzt aber Muskelmasse aufbaue, dann habe ich einen höheren Bedarf. Einfach rein, um zu existieren. Da muss der Körper mehr Energie kriegen, damit er das alles erhalten kann. Je mehr Muskelmasse ich habe, desto besser. Und so kann man als Frau, wenn man ordentlich Muskelmasse hat und eben Krafttraining macht und ein, zwei Einheiten Cardio, kann man von 2000 Kalorien auf 3000 schon raufkommen. Und das macht halt einen riesen Unterschied. Oder wenn ich nur 1500 essen kann, bevor ich zunehme, und dann bin ich dann auf einmal auf 2, 3 oder so, da kann ich gleich viel, viel mehr essen. Und dann macht das Leben für die meisten
Oh
auch viel
ja.
mehr Freude. Noch dazu, wer jetzt zum Beispiel nur mit Cardio abnimmt, was viele ja tun, die essen einfach weniger, sagen wir essen jetzt nur noch Salat. Also Kohlenhydrate werden auch oft weniger gegessen und dann wird ganz, ganz viel Ausdauersport gemacht, in welcher Form auch immer. Laufen, Crosstrainer, Radfahren. Und das Problem an der Sache ist, dass dadurch oft mehr Appetit da ist. Also wenn man mehr Cardio macht, hat man mehr Appetit. Das heißt, die Diät wird schon mal schwieriger. Deswegen im Bodybuilding vor allen Dingen auch, versucht man mit moderaten Cardio das Ganze hinzukriegen, nur im Endstadium, wenn es dann auf die Bühne geht zum Beispiel, baut man dann halt mehr ein. Also wenn es wirklich nicht mehr anders geht, weil man halt mehr noch essen will oder soll, wird da dann dran gedreht. Ich würde keinen Fall gleich am Anfang der Diät 4, 5 Mal die Woche ins Gym gehen und 3 Cardio-Einheiten oder 4 machen und nur noch 1400 Kalorien essen, weil das wird scheitern. Also das kann nicht funktionieren, weil der Körper dann im Notmodus ist und im Überlebensmodus und der wird sich dann alles reinstopfen, wenn er nur dran vorbeigeht. Und das passiert nämlich auch, wenn man dann nur Salat isst zum Beispiel, weil dir fehlt halt ganz viel. Eine Sättigung hast du in einer guten Kombination aus Eiweiß und Fett. idealerweise kombiniert mit Kohlenhydrate. Aber wenn ich mir eine Mahlzeit aufbaue, dann fange ich immer beim Eiweiß an, nehme das Fett dazu und dann die Kohlenhydrate. Und du brauchst eine gewisse Menge an Eiweiß und Fett und das andere baust dann drumherum. Und wenn ich mehr Kalorien zur Verfügung habe, kann ich einmal mehr Kohlenhydrate essen. Und wenn ich weniger habe, dann weniger. Das Eiweiß und Fett ändert sich zwar auch mit, aber nicht in so einer riesigen Ratio wie die Kohlenhydrate. Und sobald man dann eine Mahlzeit hat, wo man das nicht ausgewogen isst, dieses Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, kriegt man diese Cravings. Und das ist das, wo viele dann einbrechen. Das, wo sie sich dann am Abend die Packung Eis reinhauen oder die ganze Tafel Schokolade, weil sie so einen Hunger haben. Ich konnte mich nicht beherrschen, weil sie zum Mittag nur einen Salat gegessen haben. Mhm. Und deswegen ist dieses, was man jetzt auch immer öfter hört, man muss essen, um abzunehmen, das ist damit gemeint. Also wenn man es schafft, diese ausgewogenen Mahlzeiten zu essen, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit viel höher. Weil Leute, die sich wirklich an die Vorgaben halten, die haben nicht diese Cravings nach Süßigkeiten zum Beispiel. Es gibt ganz viele Leute, die zu mir kommen und sagen, ich kann nicht ohne Schokolade, ich muss ständig am Abend snacken. Denen geht es halt viel, viel besser, wenn sie sich daran halten und die haben dann ganz viele Aha-Erlebnisse. Und das ist bei mir persönlich selber auch so. Wenn ich jetzt einmal eine Phase habe, wo ich mir mehr gönne, unter Anführungszeichen, und dann gehe ich einmal zu McDonald's oder ich gönne mir mal eine Pizza. Und wenn ihr dann in der nächsten Mahlzeit nicht drauf schaut, dass die wieder schön ausgewogen ist, dann passiert es mir auch. Dann esse ich, wenn ein Kuchen daheim ist, nicht ein Stück, sondern zwei. Und dann geht es in so einen Teufelskreis. Und egal, wer das ist und Leute, die gern essen, dann noch mehr, da passiert das dann. Und wenn man diese Dinge weiß, dann tut man sich halt viel, viel leichter im Leben. Weil für manche ist es gefühlt ein ewiger Kampf ihr Leben lang. Und es soll halt kein Kampf sein, sondern ich möchte den Leuten das Gefühl geben, dass sie mit sich und dem Essen im Reinen sein, wenn man das so ausdrücken kann. Mhm. Dass das eher was Schönes und was Genussvolles ist und nicht dieser ständige Druck im Hinterkopf. Ich muss, ich kann nicht, ich darf, ich sollte. Ja, wenn ihr ein bestimmtes Ziel habt, dann muss ihr zeitlang, viele sagen, den Gürtel enger schnallen, um dahin zu kommen. Ja, da brauche ich mehr Disziplin, da brauche ich Durchhalten und ich werde auch Hunger haben zwischendurch. Aber wenn ich dann da mal bin, dann muss sich das Ganze auch entspannen, weil man kann nicht sein Leben lang auf Diät sein, das funktioniert nicht. Und das sollte auch niemand im Kopf so haben.
Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich schwierig, vielleicht auch gar nicht möglich zu beantworten, aber ich glaube, viele fragen sich das, wie lange dauert es denn im Durchschnitt, um seine ersten Ergebnisse zu erzielen?
Das ist jetzt ganz auf die Zielsetzung fragwürdig. Wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt und möchte gerne einen Spagat können, dann schauen wir natürlich an, wie weit ist er von diesem Spagat entfernt. Aber ein normaler Durchschnittsmensch, 1 bis 2 Jahre muss man rechnen, außer der ist jetzt schon 5 cm vom Boden entfernt. Wenn jetzt jemand extrem weit von seiner Mobilität entfernt ist, kann so ein Mittelsplit bis zu 4 Jahre dauern. Wenn jetzt jemand kommt, der will einen Schweizer Handstand lernen und er kann gar keinen Handstand, kann es bis zu 10 Jahre dauern oder 5 Jahre und einarmiger Handstand 10 Jahre. Also das ist ihm teilweise Jahre. Mhm. Oder jemand kommt zu mir, will beim Ironman mitmachen, aber er ist gerade mal 3 Kilometer gelaufen bis jetzt. Mhm. Da muss man sich halt für so große Ziele ein bisschen einen größeren Zeitrahmen geben und das in kleine Ziele unterteilen. Und das ist auch wichtig dann für uns Trainer, dass man das den Kunden erstens mal sagt und sie nicht anlügt, aber dass man diese Zwischenziele eben anpeilt und dann auch erreicht. Weil wenn jemand seine Ziele nicht erreicht, warum sollte er bei mir bleiben? Das ist natürlich auch in meinem Interesse. Mhm. Das heißt, erreichbare Ziele stecken und die dann auch erreichen, das wäre mal das Ziel. Und es gibt natürlich auch Ziele, wie jemand kommt zu mir und sagt, er will 5 Kilo abnehmen, dann kann ich ihm die Zeit genau sagen, wenn er sich halt anders haltet. Mhm. Aber viele kommen dann auf dem Weg zu bestimmten Zielen drauf, dass die eigentlich gar nicht mehr ihre Ziele sind. Zum Beispiel eine Dame ist zu mir gekommen, weil die wollte gerne im Stehen die Strumpfhose und ihre Stiefel anziehen können. Und ist dann aber da geblieben, weil dann haben wir dieses Ziel erreicht. Dann war ihr nächstes Ziel, sie will gerne Liegestütze können. Und dann haben wir das geschafft. Und jetzt sind wir gerade dabei, Handstand zu lernen. Und die Dame, die ist über 50. Und an der Wand funktioniert das schon. Und im Freien manchmal. Also das ist, man muss jetzt nicht dieses eine Ziel haben, sein Leben lang, sondern Man tickt das halt so boxweise ab. Und es ist okay, wenn man ein riesiges Ziel hatte, dass man auf dem Weg dorthin dann draufkommt, du, das ist doch nichts für mich. Und dann biegt man links ab und findet da sein neues Ziel. Aber planlos trainieren gehen würde ich nie. Also Leute, die sagen, sie gehen nur trainieren, um sich fit zu halten, das ist schwierig. Wenn man dann eben mal keine Lust hat, dahin zu gehen, ich will mich fit halten, ist ein sehr schwaches Ziel, dass man sich dann aufrafft und da trotzdem hingeht. Wenn mein Ziel jetzt aber ist, ich will mich fit halten, damit ich mit meinen Enkeln im Garten spielen kann und die auf diese Rutsche hochheben kann, oder ich möchte gern bei meiner Motorradtour mich so arg in die Kurve lehnen können und die Mobilität haben, dass ich mit dem Knie am Boden komme, das sind greifbare Ziele. Oder ich will im Sommerurlaub diesen Bikini anhaben und diese Figur haben, die ich da im Kopf habe. Also man muss dieses Picture im Kopf finden von den Leuten und das dann auch anvisieren. Und es kann ja auch, ich will fit sein, aber warum willst du fit sein? Mein persönliches Ziel, ich will mit 80 immer noch snowboarden können. Irgendwie sowas, also irgendwas, warum raffst du die auf? Jedes Gramm Muskelmasse ist Altersvorsorge.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt und auch ein Punkt, was ich dich fragen wollte, wie man sich denn am besten motiviert. Aber ich glaube, das heben wir uns jetzt für die nächste Folge auf, weil ich glaube, wir haben noch viele Themen zu besprechen. Danke, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne.
Und für unsere lieben Zuhörerinnen, seid gespannt auf die nächste Folge mit Daniela, wo wir auch Mythen aufklären und über Motivation und weiteres mit ihr besprechen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.